Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich zu Gast bei einer fantastischen Frau, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, durch das ich auf sie aufmerksam wurde. Und ich habe sie gefragt, ob ich mit ihr ein Interview machen könnte, weil ich den Titel von dem Buch so toll fand und habe mich dann näher damit beschäftigt und darf sagen, es ist eine ganz große Ehre, dass sie sich Zeit nimmt und mit mir zusammensitzt und mit mir redet. Und will ich auch direkt sagen, bei wem ich bin zu Gast bei der lieben Dorette Segschneider. Hallo, liebe Dorette.
Hallo, lieber Andreas. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil bei einem Glückfinder zu Gast zu sein, naja gut, was will ich mehr?
Ja, besser geht nicht, oder? Also das Buch heißt Glück macht Erfolg und das und der Glückfinder, das passt ja zusammen wie die Faust aufs Auge, würde man sagen.
Ja, so ist es, ne? Weil ich meine, Glück macht eben Erfolg und Macht darfst du auch klein schreiben. Beim Buchtitel ist es groß geschrieben, weil das natürlich auch ein Stück weit ein Machtinstrument ist in dem Moment, wo ich glücklich bin.
Das stimmt. Und jetzt interessiert mich und natürlich die Hörerinnen und Hörer, wer steckt hinter diesem Buch? Wer ist die Frau, die ein solches Buch schreibt, ein so gutes Buch schreibt? Und darüber bin ich froh, dass ich heute mit dir reden darf. Fangen wir an. Du wurdest geboren, du bist zur Schule gegangen.
Potzblitz warst du tatsächlich, da.
Tatsächlich, ja. Und bist zur Schule gegangen und wolltest dann eigentlich Sekretärin werden.
Ja, weniger wollte. Das sind so die Elternvorstellungen. Es war eigentlich gar nicht, dass ich Sekretärin werden sollte, sondern ich sollte eine Ausbildung machen als Sekretärin. Mhm. Mein Vater hat einen Buchverlag gehabt und die Ausbildung zur Sekretärin sollte mir einfach das Know-how verschaffen über Rechnungswesen, Buchhaltung etc. Mhm. Übrigens Fremdsprachensekretärin, sodass ich also auch noch international dann hätte quasi verhandeln können oder wirken können. Und das war die sehr wohlfeile Idee meines Vaters damals, ja auch noch in einer etwas konservativeren Einstellung.
Genau. Dann gab es einen kleinen Schicksalsschlag und du musstest dich sozusagen, oder du durftest dich kurzfristig umentscheiden, was anderes zu tun.
Genau, mein Vater, der ist tödlich verunglückt und dadurch wurde der Betrieb aufgelöst und ich stand nun plötzlich mit 21 Jahren da und durfte mich neu orientieren und habe gesagt, okay, dann ist vielleicht das Thema Sekretärin nicht so genau das, was ich als Ziel im Leben sehe und habe mich für ein Studium entschieden.
Und dann hast du zuerst so eine Art Wunschstudiengang machen wollen. Also das heißt, du hast zuerst überlegt, du studierst Journalistik?
Genau, Deutsch mit Schwerpunkt Journalismus wollte ich studieren. Dazu brauchte ich 6 Monate Praktikum in einem journalistischen Betrieb, Unternehmen. Mhm. Und ich hatte damals das ganz große Glück, dass ich ein Praktikum beim Südwestfunk Mainz bekam. Der hieß damals noch Südwestfunk, war 1984. Und ich habe da dann auch angefangen und nachdem ich da 3 Monate gearbeitet habe, hat der Studioleiter gesagt, Sie können gerne noch mal 3 Monate Praktikum machen und danach biete ich Ihnen gerne eine freie Mitarbeit an. Mhm. Die brauchten freie Mitarbeiter, nur die Voraussetzung dazu ist, dass Sie nicht Germanistik studieren oder Kunstgeschichte, wie ich dann vorhatte, so ein Neigungsstudiengang, hat er gesagt, ich brauche Betriebswirte oder ich brauche Juristen, also jemand, der eine Bilanz lesen kann oder der einen Prozess begleiten kann als Berichterstatter. Und das war mein ganz großes Glück. Ich habe dann Betriebswirtschaft studiert, dazu habe ich mich entschieden, habe parallel als freie Mitarbeiterin dort gearbeitet und hatte dann die Chance, um es ein bisschen abzukürzen für dich auch, nachdem ich eine Festanstellung hatte, Volontariat erst, Festanstellung, also der ganz klassische Weg, hatte dann die Chance, zur Dreiseitbörse zu kommen, natürlich wegen des betriebswirtschaftlichen Studiums.
Mhm. Dann hast du die sichere Festanstellung beim Südwestrundfunk damals, oder Südwestfunk,
was noch? Damals
heute ist es Südwestrundfunk, aufgegeben für eine vermeintlich unsichere Stelle, also eine freie Mitarbeit bei der Dreisat-Börse. Du wusstest nicht, wie sich das entwickelt, ob das überhaupt, also man darf sagen, damals gab es noch nicht so viele Frauen an der Börse.
Nee, genau genommen niemanden. Also ich war die erste Frau an der Börse fürs deutsche Fernsehen damals und ja, das war total offen. Also und die haben sich auch etwas gewundert damals und haben gesagt, also sie haben eine Festanstellung beim Südwestfunk und jetzt bewerben sie sich bei uns. Mhm. Nun muss man sehen, ich war damals 5,5 Jahre, das war als Studentin ja schon eine relativ lange Zeit und war sozusagen als Kind, ich stell das jetzt mal in Anführungsstriche, zum Südwestfunk gekommen und hatte schon so das Gefühl, ich muss mal raus in eine andere Welt, ich muss einfach was anderes sehen und habe gesagt, nee, ich gehe das Risiko ein, dass ich nur quasi eine Halbtagsstelle habe, die wollten mir nur einen halben, also 110 Tage pro Jahr anbieten, ich gehe dieses Risiko einfach ein, daraus sind 20 Jahre feste freie Mitarbeit geworden und ja, 20 Jahre Moderation der Sendung Dreisat Börse. Mhm. Ich habe große Dokumentationen machen dürfen für ZDF Dreisat, Wirtschaftsdokumentationen in der ganzen Welt. Es ist eine ganz tolle Zeit raus geworden, ja.
Super klasse. Aus einem vermeintlichen Volontariat, einer kurzen Praktika, ist so eine tolle Karriere erwachsen. Und auch toll, dass du den Schritt gewagt hast, aus dieser sicheren Komfortzone heraus zu sagen, ich mach mal was Neues, weil du...
Ich denke ein Stück weit, weil ich ein unternehmerisches Gen in mir habe. Mhm. Ich bin einfach in einem Unternehmen groß geworden, in einem mittelständischen und habe natürlich sehr wohl immer dieses Risiko-Chance-Bewusstsein gelebt im Alltag. Das war bei uns alltäglich. Mal liefen die Geschäfte gut, mal liefen sie nicht so gut. Ja, mal war die Jeans leichter neu zu bekommen und mal musste darüber diskutiert werden, ist das Geld überhaupt da. Und unterm Strich habe ich aber immer das Gefühl gehabt, dass diese unternehmerische Verantwortung und dieses Risikobewusstsein mein Vater sehr mit Glück erfüllt. Mhm. Und ich denke, das ist einfach eine unterbewusste Entscheidung deshalb auch gewesen.
Mhm. Das kann sehr gut sein. Du hast gerade gesagt, dieses unternehmerische Bewusstsein dein Vater mit Glück erfüllt. Nun ist, wenn man das so sieht, der Unternehmer, der durch sein Handeln das Glück herbeiführt, für sein Glück selbst verantwortlich. Das ist eine Erfahrung, die du dann später auch gemacht hast. Das heißt, du hast irgendwann auf dem Seminar in einem Kontext die wesentliche Erkenntnis getroffen bekommen, dass du sagst, für mein Glück, für mein Wohlergehen, sage ich jetzt mal, für meine Lebensumstände bin ich ja letzten Endes selbst verantwortlich.
Ja, das ist so meine Grundüberzeugung. Also wenn mich jemand fragt oder auch Coaches fragen, ja, wie mache ich denn Glück und wie geht Glück und wie machen Sie Glück für sich? Mhm. Was bedeutet das oder wie kann ich es gestalten auch? Für mich ist es einfach so, dieses selbstbestimmt und kreativ das Leben gestalten, nicht andere verantwortlich machen, sondern nur mich selbst. Mhm. Und auch dieses Vertrauen in mich selbst zu haben, dass ich das kann und dass mir das gelingt. Und daher vielleicht das Wort Macht, auch in diesem Glück, Macht, Erfolg, auch die Macht darüber habe, ein Stück über das Glück zu entscheiden. Es gibt ja diesen berühmten Motivationstrainer, den amerikanischen Nick Vujicic, der keine Arme und keine Beine hat, den kennst du wahrscheinlich. Ich finde, der Typ hat ja nun wirklich allen Grund, pausenlos zu heulen, wenn du so willst. Ein ganz fantastischer Mensch. Und der sagt einfach, it's bitter or better. Also ich kann mich einfach entscheiden. Ich kann die Dinge im Leben nicht ändern und ich kann immer ändern, wie ich damit umgehe. Das ist so meine Philosophie.
Das stimmt. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn das Leben dir Zitronen schenkt, dann mach halt Zitronenlimonade, ja. Ist, finde ich, in der Theorie, klingt super, klingt auch einleuchtend. Sollte ich einen Zitronenbaum jemals besitzen, wäre ich mich auch gerne bereit, Zitronenlimonade zu machen, aber...
Schmeckt übrigens köstlich. Ich hatte mal einen Zitronenbaum. Ja, mehrere sogar.
Okay. Und wie ist es denn jetzt? Also, wie ist es denn jetzt in der Praxis, wenn es jetzt nicht um Zitronenbäume geht, sondern wie ist es denn jetzt, wenn es wirklich Situationen gibt, wo du sagst, gab es die in deinem Leben dann, wo du gesagt hast, jetzt habe ich das Gefühl, wie soll ich sagen, vom Schicksal gebeutelt, jetzt hat's mich aber erwischt. Wie machst du es, dass du dann einen anderen Blick auf die Situation bekommst? Wie machst du es, dass du aus dieser Depri-Trance, aus diesem...
alles aus dem Jammertal.
Genau, aus diesem Jammertal der tiefen Tränen, dass du da rauskommst?
Ich mache. Es ist einfach eine Frage des Tuns. Ja, schon Goethe hat ja gesagt, und ich höre dann auch auf mit den Sprüchen, ich bin gar nicht so ein Zitat-Fan, Erfolg hat 3 Buchstaben, tun. Mhm. Und ich denke, das ist genau das Erfolgsgeheimnis für mich, auch Glücksmomente für mich zu schaffen. Einfach zu tun. und nicht darauf zu warten, dass sich was ändert. Also ich hab beispielsweise eine Situation gehabt, die mich ziemlich nochmal gebeutelt hat, aufgrund von ziemlich dämlichen Glaubenssätzen, mit denen ich groß geworden bin, die mich unterbewusst, wir werden ja nun zu 95% vom Unterbewusstsein gesteuert, und ich sag immer, unser Bewusstsein ist wie der Regierungssprecher, der verkündet Entscheidungen, die er selbst nicht gefällt hat. Und in meinem Unterbewusstsein haben negative Glaubenssätze nach dem Motto, das schaffst du nicht oder da bist du nicht gut genug für etc., haben offensichtlich so lange an mir gegraben, dass ich zwar über viele Jahre erfolgreich eine TV-Sendung moderiert habe, aber so innerlich immer unsicherer wurde. Mhm. Warum, war mir eigentlich gar nicht so klar. Und dann bin ich doch tatsächlich irgendwann nach 15 Jahren Moderation, habe ich eine Panikattacke mitten in der Live-Sendung bekommen.
Wahnsinn.
War nicht wirklich lustig. Also ich habe erst gedacht, ich habe eine Vergiftung oder irgendwas. Mhm. Und nachdem das dann in der zweiten Sendung mich gleich wieder ereilte, dass ich also Herzklopfen bis in den Hals und dachte, ich kipp gleich um und wirklich nur mit Cola irgendwie durch die Sendung gekommen bin und mit extrem viel Erfahrung und so wie ich heute weiß, mit meinem Unterbewusstsein eben irgendwie so ferngesteuert. Und das war eine Situation, wo ich wirklich ganz klar entscheiden musste, hier musst du was ändern.
Mhm.
Also entweder du hörst den Job auf, weil das ist überhaupt nicht erträglich, aber den Job aufzuhören, gleichzeitig bin ich Speaker, ich bin also viel auf in der Öffentlichkeit aufgetreten, was ich jetzt ja heute auch wieder und mit viel mehr Genuss tue.
Mhm.
Und dann habe ich eine Coaching- und Trainerausbildung begonnen, also bis zum Trainer die Ausbildung gemacht, und ich bin auch nach Amerika gegangen.
Mhm.
Ich glaube einfach, dass die Amerikaner es besser drauf haben.
Mhm.
Als die Deutschen, die haben einfach einen ganz anderen Zugang nochmal, gerade was Auftritt betrifft. Und ja, und da habe ich ganz klar die Entscheidung getroffen, du musst was tun.
Mhm.
Und ich muss da mein Unterbewusstsein neu programmieren, ein Stück weit. Und ihm Ängste nehmen und ihm Zutrauen geben.
Mhm.
Das war ein Prozess, ich sag heute immer, wie Joggen.
Mhm.
Also wenn ich einen Marathon, einen Berlin-Marathon laufen möchte und durchs Ziel kommen möchte, dann heißt es, dass ich mindestens mal ein halbes Jahr oder auch länger täglich trainiere.
Mhm.
Und das war so die Entscheidung zu sehen, aha, ich kann jetzt nicht warten, dass sich irgendwie was ändert und dass irgendjemand außen was ändert, im Außen, was für mich besser gestaltet. Ich gestalte.
Mhm.
Ich tue. Ich mache.
Mhm.
Und das macht erfolgreich. Und das hat mir Glücksgefühle natürlich auch vermittelt.
Mhm.
Wenn es jetzt funktioniert oder jetzt funktioniert es, und das macht mich glücklich.
Mhm. Das glaube ich, ja. Du vermittelst auch den Eindruck, wenn ich das sagen darf. Bedeutet, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, tun heißt nicht, sich in der ungeliebten Arbeit dann einfach 24 oder 13, 14, 15 Stunden zu verschanzen und einfach sinnlos, planlos irgendwelche Dinge zu tun. Hauptsache man ist irgendwie beschäftigt und abgelenkt. Es geht nicht um die Ablenkung, sondern es geht tatsächlich darum zu erkennen, hier ist offensichtlich Handlungsbedarf und dann Lösungen zu erarbeiten und die dann nicht nur wahrzunehmen und zu erkennen, sondern dann auch diese Action sozusagen loszulaufen und es dann auch umzusetzen. Also nicht zu sagen, man müsste, man könnte, man sollte, sondern Beine in die Hand nehmen und das dann auch tun, von dem man glaubt, dass es einen weiterbringt.
Ja, ich könnte jetzt sagen, dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Es ist
sehr
genau,
gut,
sehr gut, ne? Das ist, und sind wir fertig, können wir aufhören.
Yes.
Nein, yes. Nein, es ist genau dieser Punkt des Handelns. Und ich denke, diese Erkenntnis, ich vergleiche das gerne mit der Show von David Copperfield oder irgendeinem berühmten Zauberer, ja. Wenn ich, viele Menschen lesen Lebensratgeber, so wie sie eine Zaubershow gucken. Und sie setzen es aber hinterher nicht um. Das heißt, sie finden das alles ganz toll und denken, wow, so möchte ich mein Leben auch gestalten und verändern, aber sie tun's nicht.
Mhm.
Und dann gibt es jetzt diese Sendungen, wo man hinter die Kulissen bei den Zauberern gucken kann.
Mhm.
Also genau, wie machen sie es?
Mhm.
Und dann kann man es auch selber umsetzen.
Mhm.
Und ich denke, das ist genau das, was auch im Coaching oder, ja, das ist genau das, was man im Coaching so gut vermitteln kann, den Menschen, ja. Einfach dieses Tun, dieses ins Handeln kommen, diesen Spaß daran, tatsächlich auch Ergebnisse zu erzielen, ja. Und ich sage immer wieder beispielsweise meinen Coaches, im Grunde genommen garantiere ich einen Erfolg des Coachings. Weil in dem Moment, wo sie ins Handeln kommen und tun, was sie selber erarbeiten, haben sie einen garantierten Erfolg.
Ganz klar, ganz klar.
Nur die meisten dann, ne, ich liebe diese Anrufe, die dann kommen, ja, Frau Segschneider, also jetzt, das hat jetzt 2 Tage funktioniert und irgendwie am 3. Tag, ne, ja, da ist die Antwort schon, Das hat schon etwas mit Regelmäßigkeit zu tun. Das hat schon etwas damit zu tun, dass ich meinen Basalganglien, das ist der Bereich im Gehirn, der für die Routinetätigkeiten zuständig ist, also für Fahrradfahren, Klavierspielen und so weiter, denen darf ich dann beibringen, auch positiv auf die Dinge zu gucken und zu handeln und eben das, was mich glücklich macht, tatsächlich umzusetzen.
Ist ein permanenter Prozess, dranbleiben.
Ja, dranbleiben, ja.
Darf man dranbleiben.
Ja.
Das stimmt, ja. Du hast ganz viel davon in deinem Buch geschrieben.
Mhm.
Du hast gerade eben, weil du den Vorgang im Gehirn auch angesprochen hast, auch Fachleute in deinem Buch, die tatsächlich auch sich damit befassen, was geht beim Glücklichsein im Gehirn ab.
Genau.
Ja, wer tanzt da oben Rock'n'Roll? Ja. Wenn du, also natürlich werden wir auf der Glückfinder-Seite dein Buch verlinken, dass die Leute das Buch kaufen können. Und dann
super.
Sage ich,
und es lohnt sich. Ich sage euch, es lohnt sich wirklich.
Lest euch durch. Wenn du dein Buch zusammenfassen solltest auf einen kurzen Überblick, wo du sagst, Glück macht Erfolg, ist lesenswert, weil?
Ist lesenswert, weil mir hinterher hundertprozentig, um nicht zu sagen tausendprozentig, klar ist, dass ich tatsächlich selber die Chance habe, das Zepter in die Hand zu nehmen, die Macht über mein Glück zu bekommen und damit auch über meinen Erfolg.
Mhm.
Es vermittelt unendlich viele Ideen für Selbstverantwortung. Wie kann ich es umsetzen? Schon im Kleinen. Wie kann ich Glück ganz im Kleinen produzieren?
Mhm.
Und da habe ich ganz viele praktische Tipps, seitenweise sozusagen. Ich lasse auch andere Menschen zu Wort kommen.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel das große Vergnügen gehabt, Susi Wolf ist ja die einzige Formel-1-Fahrerin der Welt zurzeit. Sie schreibt ein Kapitel oder hat ein Kapitel geschrieben über Ziele, über Zielerreichung. Das heißt, es sind auch, ähnlich wie du das mit den Glückfindern machst, Role Models drin, die erzählen. Ich habe ganz viele Studien gefunden zum Thema Glück und fand das super spannend zu sehen, wie viele Belege und Beweise es gibt, dass ich das Glück selber in der Hand habe. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die ich da auch so zitiert habe, da hat man Studenten untersucht oder einen Fragebogen für Studenten entworfen, die sich ausschließlich mit dem Thema Glück beschäftigt haben oder mit glücklichen Menschen.
Mhm.
Und die waren nachweislich hinterher glücklicher als die, die sich nicht mit dem Thema Glück beschäftigt haben.
Mhm.
Also alleine schon die Beschäftigung mit dem Thema Glück bringt ganz viel Glück.
Mhm.
Ja. Und ja, kurz zusammengefasst, im Grunde genommen mit einem Wort, es geht um das Thema Selbstverantwortung.
Mhm.
Drumherum rankt sich ganz viel Fundament zum Thema Glück, Philosophie, wie war es früher? Sehr locker, sehr leicht geschrieben, also schnell zu lesen und eine Fülle von Wissen. Und es geht um den Wirtschaftsfaktor Glück.
Mhm.
Die Kernbotschaft, was das betrifft, ist, das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut sagt, dass über 364 Milliarden Euro pro Jahr auf der Straße liegen, weil die Menschen nicht ihr volles Potenzial am Arbeitsplatz entfalten.
Mhm. Weil sie nicht glücklich sind bei ihrer Arbeit.
Also unglücklich sind, ja, weil sie einfach sagen, okay, wenn ich 100% der Leistung nehme, ich bringe aber nur 80, weil ich depressiv bin, weil dieses ist es, weil jenes ist. Die WHO sagt, Depression wird Krankheitsfaktor Nummer 1 werden 2020. Das ist gar nicht mehr so lange bis hin. Das sind für mich einfach auch Anknüpfungspunkte und Knackpunkte, die so viel Potenzial haben, was die Menschen oft gar nicht bedenken. Also das Glück hat hier und deshalb auch dieses Wort Macht groß geschrieben, auch einen hohen Machtfaktor und einen ganz hohen Wirtschaftsfaktor.
Mhm.
Also wenn die Unternehmen viel mehr darauf gucken würden, dass ihre Mitarbeiter glücklich sind, wäre der Output in Unternehmen, dagegen ist die Internetblase nichts gewesen.
Mhm.
Ja.
Das stimmt, ja.
Oder der Internet-Hype. In dem Fall hätten wir keine Blase, sondern eine nachhaltige.
Genau. Viele einige Unternehmen, mal wieder die Amerikaner, die mir da einfallen, kümmern sich explizit darum. Es gibt ein ganzes Land, das sich darum kümmert, das Königreich Bhutan.
Mhm.
Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sich darum kümmern, dass es ihren Mitarbeitern während der Arbeit, vor der Arbeit, nach der Arbeit gut geht. Es ist nicht nur reines Gehaltsthema, sondern einfach auch diese sozialen Faktoren im Umfeld. Kantine, Essen, Trinken, Rutschbahn, Kicker, Flipper, wir alle kennen das. Wir alle haben Google noch vor dem inneren Auge, vielleicht der ein oder andere, wenn nicht, den empfehle ich es auf jeden Fall, sich mal zu beschäftigen mit dem Thema, wie geht Google mit Mitarbeitern um. Und da geht es mir nicht darum, ob das Unternehmen gut oder schlecht ist, aber die Arbeitsbedingungen auf den Arbeitsplätzen dort, das Umfeld, das dort geschaffen wird für die kreativen Menschen, die dort arbeiten, ist sicherlich vorbildlich. Und das ist einfach, wenn die Leute glücklich sind, dort gerne zur Arbeit gehen, weil auch das Umfeld stimmt, weil sie sich wohlfühlen, weil sie anerkannt werden, weil sie eine Wertschätzung erfahren, wie du sagst, eine viel höheren Output haben, prozentual gesehen an Qualität der Arbeit und dann Quantität der Arbeit.
Ja, da gibt's ja dieses schöne Beispiel jetzt in Deutschland, weil du sagst, du findest vieles in Amerika und es gibt auch Beispiele in Deutschland, die Hotelkette Upstals Boom, die jetzt sehr viel zitiert wird. Da ist der Geschäftsführer hingegangen vor mittlerweile 7 Jahren und hat gesagt, okay, hier muss sich was ändern an der Energie. Und dann hat er, meine feste Überzeugung ist das auch, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Das heißt, er als Geschäftsführer hat gesagt, ich muss erst mal gucken, was mache ich eigentlich falsch? Was kann ich besser machen? Und dann hat er selber einige Seminare gemacht und ist also dahinter gekommen, dass sein Führungsstil eine Katastrophe ist oder schwierig oder nicht zielführend. Und hat das ganze Unternehmen komplett umgekrempelt in eine Wirtschaftsfaktor-Glück-Unternehmen. Unglaublich. Die haben innerhalb von 3 Jahren, will mich nicht festlegen, aber kürzester Zeit den Umsatz verdoppelt. Und du hast es eben schon angesprochen, sie haben nicht mehr Geld bekommen, sie haben keine besseren Arbeitsbedingungen bekommen. Die Hotelbranche ist das Gleiche, nur sie haben eine ganz andere Ansprache für die Mitarbeiter gewählt. Sie beziehen die Mitarbeiter mit ein, sie haben mehr Selbstverantwortung den Mitarbeitern gegeben. Es ist eine völlig andere Atmosphäre. Die Mitarbeiter lieben es doch zu arbeiten. Sie haben mittlerweile eine Mitarbeiterbindung, die, ich glaube, es dreifache über dem Branchendurchschnitt liegt. Hotelbranche hat ja eine hohe Fluktuation. Die Mitarbeiter stehen Schlange bei Upstals Boom arbeiten zu können. Und das ist ein grandioses Beispiel. Es geht im Moment auch sehr viel durch die Medien. Es gibt mittlerweile Lehrstühle für die Glücksökonomie, eigene Lehrstühle. Und der Professor Ruckriegel, der so einer der führenden Glücksökonomen auch in Deutschland ist, der sagt immer, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Absolut. Ja, und das ist, finde ich, in einem Satz ausgedrückt, worum es geht. Absolut. Und man weiß ja auch durch die Glücksforschung heute, dass die Nummer eins für Menschen, glücklich zu werden, sind soziale Beziehungen. Und Unternehmen, die sich um soziale Beziehungen kümmern, also die sich darum kümmern, dass die Menschen untereinander auch mit sich gut verstehen, Spaß haben miteinander, etwas unternehmen unter Umständen miteinander, ein soziales Zuhause haben. Das sind die erfolgreichen Unternehmen. Ich meine, es gibt so viele Beispiele. Ich denke, das wissen die meisten Hörer und sonst gibt's ja Google. Da findet Absolut, man die Google. Beispiele.
Ich finde es halt schade, wie du sagst, dieses Glücksökonomie und schade, dass der Begriff Glück ein bisschen abgegriffen ist. Ist auch leider mein Empfinden, dass man heute, wenn man sagt, ich bin ein Glückfinder, ich interview Menschen, die Glück gefunden haben, ja, dann ist schon wieder so einer, ja, wieder jemand, der sich mit dem Thema Glück auseinandersetzt. Aber es ist wesentlich, es ist letzten Endes ja nur ein Synonym für eine gute Gesellschaft, für ein gutes Miteinander, ja, für Wohlfühlen, für akzeptiert werden, für ja, miteinander auf Augenhöhe.
Ja, und das Allerschlimmste ist ja, dass wir Deutschen das immer noch entschuldigen müssen, ja, dass wir jetzt übers Glück reden, so ungefähr. Ja. Das liegt, ich denke, ein bisschen am Wording, um es amerikanisch zu sagen, weil das Wort Glück im Deutschen natürlich auch das zufällige Glück mit beinhaltet. Und da haben wir es im Englischen sehr viel leichter in der Sprache. Wir haben Happiness und wir haben das Luck, das Zufällige, und Happiness ist dann so eher dieses Seelenglück, das Innere, worüber wir zwei jetzt auch reden.
Genau, genau.
Ja, ja.
Von daher wären wir quasi in England der Happiness-Feinde.
Ja, genau. Genau, richtig.
Liebe Dorette, wenn du uns die Freude machen würdest, aus deinem Buch ganz kurz 2 Sachen vorzulesen, wo du sagst, die sind wirklich knackig. Welche wären das?
Okay, also, dann lese ich euch einfach 2 Praxistipps vor.
Okay.
Einmal den Praxistipp mit dem Glück befassen. Der erste Schritt zum Glück ist bei den meisten Menschen eine Musterunterbrechung. Ausbrechen aus den alten Verhaltensmustern, die uns immer wieder in dieselben Situationen bringen. Frei nach dem Motto, wenn ich immer das Gleiche tue, dann erhalte ich immer die gleiche Antwort. Lenken Sie Ihren Fokus auf das Glück.
Okay.
Oder Praxistipp, der einfachste Weg zu einem guten inneren Grundgefühl, also einem guten inneren State zu kommen ist, fokussieren Sie Ihre Gedanken auf Dinge, die Ihnen Freude machen. Wenn Sie den schlecht gelaunten Mitarbeiter sehen, gucken Sie weg. Gehen Sie weiter. Bleiben Sie in Ihrem guten Gefühl. Es ist Ihre Entscheidung. Verankern Sie den Glaubenssatz in sich. Ich bleibe in einem guten Gefühl, in einer guten Stimmung, egal was um mich herum passiert. ziehen Sie dabei die Mundwinkel nach oben. Ihr Lächeln bewegt 60 Muskeln.
Das stimmt, ich lächle gerade, merke auch, wie ich die Muskeln anspanne und könnte dir jetzt, glaube ich, noch stundenlang zuhören. Du solltest darüber nachdenken, daraus ein Audiobook zu machen.
Ja, das ist schon in Planung.
Sehr gut.
Ja, ne?
Genau. Das ist eine tolle Idee.
Ja, finde ich auch.
Bei der Autofahrt zu lesen, also zu hören.
Ja, lesen wir jetzt schlecht, aber hören wir besser, genau, ja.
Bei der Autofahrt wäre besser.
Ja.
Cooler Gedanke. Vielen Dank dafür. Liebe Dorette, für dich auch die von mir ausgeklügelten Glückfinderfragen. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Ankommen. Ankommen bei mir selbst. Mhm. Ankommen in irgendeiner Situation, wo ich mein Seelenzuhause finde. Das kann sein mit meinem Partner, das kann sein mit meinen Kindern, das kann sein einfach nur an der Nordsee, bei gutem oder schlechtem Wetter, am Meer sitzen, in die Wellen gucken, einfach ankommen. Ja, das will mich glücklich sein.
Schön. Was würdest du sagen? Die Frage ist jetzt ein bisschen blöd, weil die haben wir jetzt quasi in der ganzen Folge beantwortet. Aber ich stelle sie einfach nochmal einfach, um im schönen Ablauf zu bleiben. Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich.
Kurze Antwort. Gut, spielst du Lotto?
Nein. Auch deshalb, das findet man übrigens auch im Buch, weil ganz viele Untersuchungen dazu gibt, dass Menschen, die im Lotto gewinnen, spätestens nach einem Jahr wieder auf dem gleichen Glücksstand sind, wie sie vorher waren. Mhm. Die meisten Menschen, also prozentual, ich kenne die Zahl nicht ganz genau, ich glaube, sie liegt aber im 80%-Bereich, verlieren sowieso ihr ganzes Geld. Mhm. Und das bringt mich zu der Überzeugung, Lotto macht keinen Sinn.
Okay.
Oder macht mich nicht glücklicher.
Okay. Würdest du sagen, dass Geld glücklich macht?
Naja, das ist für mich eine schwierige Frage. Ich habe mal vor fast 20 Jahren, oder nee, 15 Jahren ein Buch geschrieben, Geld macht doch glücklich.
Okay.
Das war aber ein Titel, den der Verlag wollte. Ich bin der Überzeugung, Geld macht nicht glücklich. Es kann mir Glücksmomente verschaffen, ja. Nur wenn du sagst, macht Geld glücklich, hat das ja auch oft diesen Hintergedanken, viel Geld. Und ich schilder dir eine Situation, die ich gerade letzte Woche erlebt habe, im ganz Kleinen, die mich ganz glücklich gemacht hat. Ich habe eine Viertelstunde Zeit gehabt in einem Einkaufszentrum, bevor ich mein Kind von der Klavierstunde abholen musste. Und dann habe ich mich entschieden, was ich sonst nie mache, weil ich als Working Mom dann schnell einkaufen gehe oder sowas mache. Ich bin in einen Süßwarenladen und habe mir gezählte 2 Trüffelpralinen geholt. Mit diesen 2 Trüffelpralinen bin ich zu Starbucks gegangen. Darf ich hier Werbung machen für Starbucks? Egal. Und habe mir den neuen Latte Macchiato mit Kenia-Bohnen geholt. Das ganze Unterfangen hat mich gekostet 4,50 Euro. Und du merkst, es beschäftigt mich jetzt noch. Ich saß in der Sonne draußen in Wiesbaden und ich war einfach glücklich in dem Moment. Und das hat jetzt nicht viel mit Geld zu tun oder mit viel Geld, ja. Nein, und genauso, wenn ich am Strand sitze und ins Meer gucke, bin ich glücklich, ja.
Schön. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil?
Ich bin glücklich, weil ich gelernt habe, die Verantwortung für mich zu übernehmen.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Viel davon oder davon handelt auch dein Buch. Ich kann es, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. Die letzte Frage an dich, Tipps für Bücher, die Leute lesen sollen, die dich auf deinem Weg vielleicht begleitet haben, ist natürlich, dein Buch ist völlig klar, aber gibt's noch ein anderes Buch, wo du sagst, lohnt sich mal reinzulesen? War für dich ein schönes Buch?
Das liegt immer bei mir am Schreibtisch, das Buch von Marcy Shimoff, Glücklich ohne Grund. Und du siehst, Andreas, ich habe es nicht gelesen, oder? Da sind 1000 Zettel drin.
Absolut.
Und ich find's einfach geil. Ich find's einfach toll. Ja, das ist meine Glücksbibel.
Ist ein Arbeitsbuch, also ganz ehrlich.
Aber liest sich genial, ist toll, nee, ja.
Man sieht, dass du damit arbeitest, also dass du da auch immer wieder drauf zurückgreifst. Es sind ganz viele Lesezeichen drin.
Genau, und Markierungen genau, dran. Ja. Ja.
So saß während meinem Studium saß so mein Gesetzbuch aus, wenn ich immer von einem Artikel zum nächsten blättern musste, da hatte ich mir dann immer so.
Aber ich glaube, es ist ein bisschen spannender, mein Buch.
Ja, das glaube ich auch. Nee, ganz bestimmt, da bin ich ganz sicher. Sehr gut. Dorette, wenn dich jemand im Internet finden möchte und sich von dir coachen lassen möchte oder mit dir unterhalten möchte, wo findet er dich? Ich würde die Internetadresse sagen, aber da ich das wieder versaue, biete ich die Schleife selbst.
Die ist an. So einfach. www.dorette-segschneider.de. Leichter geht's eigentlich gar nicht. Im Blog gibt's auch, wenn man dann hinter den DE-Nummern / macht und Blog, findet man auch den Blog. Und ansonsten, ich denke, wenn man meinen Namen googelt, habe ich das große Privileg, dass man mich sehr leicht findet, einfach durch die etwas ungewöhnliche Namenskonstellation.
Und ich werde auf jeden Fall auch deine Internetseite verlinken, also dann auch auf der Glückfinder-Seite einfach draufklicken und dann kommt ihr alle zu Dorette und findet die tollen
Sachen. Super,
und
ganz bestimmt findet man dich dann demnächst auch bei mir.
Ja. Ich sag herzlichen Dank, liebe Dorette, für das tolle Gespräch. Danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, ein tolles Buch. Vielen lieben Dank dafür. Und danke, dass ich bei dir sein durfte, dass du dir die Zeit genommen hast. Du fliegst morgen in Urlaub, das kann ich sagen. Und du hast dir jetzt extra noch vor deinem Abflug sozusagen die Zeit genommen.
Genau.
Am Wochenende für mich, weil ich gerade in der Nähe war, dass wir das Interview machen. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
Und ich bin dir dankbar, dass du gekommen bist, extra hier in Wiesbaden vorbeigekommen bist. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wir haben ordentlich geschwitzt hier. Ne? Ja. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Ganz
danke
toll.
Vielmals.
Ganz, ganz lieben Dank. Ja.
Danke vielmals. Und ja, das war's. Dann sagen wir zwei von hier aus dem warmen Wiesbaden tschüss.
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 Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.